Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Kantermann. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind und dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wer sind Sie? Sie sind Professor für Gesundheitspsychologie an der Uni Essen und darüber hinaus auch noch Direktor am Institut für Arbeit und Personal und haben noch viele weitere wissenschaftliche Titel, die mit Ihrer Tätigkeit einhergehen. Aber da wollen wir jetzt gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und wir wollen uns heute über das Thema Licht und auch so ein Stück weit, wie reagieren wir auf Licht, wie sind wir eigentlich vom Tageslicht beeinflusst, welche Möglichkeiten haben wir vielleicht auch im Sinne von Arbeit und Schichtarbeit und was dann natürlich alles für Kontexte und Merkmale auch reinführen, wie das eigentlich aussieht und was da eben auch Erkenntnisse aus Ihrer Sicht sind. Erstmal freue ich mich, dass Sie da sind. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht können Sie einmal so ein bisschen ausholen, wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen? Oft die eigene Leidensgeschichte, ist es bei Ihnen auch so? Oder wie sind Sie zum Thema gekommen?
Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Wenn ich ein bisschen ausholen darf. Also ich bin von Hause aus Biologe und habe dann nach dem Biologie und habe auch ein bisschen Psychologie gemacht, habe ich in Rostock angefangen, in der Anatomie zu arbeiten und mich mit der Gehirnentwicklung zu beschäftigen. Da ging es um emotionale Verarbeitungsprozesse. Und dann bin ich durch mehrere Umwege, wenn man so will, im Leben dann an den Lehrstuhl von Professor Rönneberg gekommen in München. Mhm. Und da ging es um Gesundheit bei Schichtarbeitern. Und das passte irgendwie, es hatte was mit Verhalten zu tun, es hatte etwas mit Menschen zu tun. Das war dann nicht mehr so mit Zellkulturen, wie wir das in Rostock gemacht haben. Das lag mir irgendwie mehr. Und dann bin ich dort rein in ein Gebiet der Chronobiologie, also der Biologie der Rhythmen, was zu der Zeit, das war ja 2004, 2005, noch bekannt war, aber noch nicht so bekannt war wie heute. Also es war noch ein bisschen mehr eine Nische. Und war mir auch trotz meines Biologiestudiums gar nicht so bekannt. Heute ist das anders. Heute ist das wesentlich mehr in den Lehrplänen drin. Und dann bin ich da reingekommen zu einem Zeitpunkt, wo das Gebiet der Chronobiologie gewissermaßen explodierte. Also wo ganz viele neue Erkenntnisse kamen und ganz tolle Projekte liefen. Das war ein ganz glücklicher Zustand, dass ich damals in dieses Gebiet reinkam und ganz viele tolle Menschen kennenlernen durfte, international. Und das Gebiet hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Es geht um Schlaf, es geht um Gesundheit, es geht um Rhythmen, es geht um Verhalten, es geht um Wohlbefinden, Gesundheit von Schulanfangszeiten, die Sommerzeit, Umstellung, Schichtarbeit.
Stimmt.
Bis hin zu sowas, machen uns die Smartphones abends krank und so weiter. Mhm. Also es sind Fragestellungen, die ganz dicht dran sind am Menschen und mit denen man mit reden kann, weil alle schlafen. Mhm. Gefühlt hat jeder Zweite ein Schlafproblem. Es ist nicht so, aber irgendwie hat man immer sofort einen Anknüpfpunkt. Und das war einfach klasse. Und eben mit ganz vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten und diesem Thema treu zu bleiben oder treu bleiben zu dürfen, das ist schon ein Privileg. Und mittlerweile ist die Chronobiologie in ganz vielen Disziplinen drin und absolut angekommen. Und es gab auch mal einen Nobelpreis dafür und so weiter. Also es ist ein absolut anerkanntes Thema. Mhm. Aber ich habe das jetzt seit etwas über 20 Jahren konsequent verfolgt und bin dankbar, immer noch dabei bleiben zu dürfen. Ja. Es geht ja auch um Fördergelder und irgendwo einen Hafen zu finden, wo man das machen darf. Und da bin ich bei uns an der Hochschule wirklich auch sehr zufrieden, dass wir dort das so durchführen können. Und es ist eben ein Feld, was ja für die Praxis mittlerweile spricht, also was ganz viele Erkenntnisse hat, die in die Praxis gehören und gar nicht mehr an der Werkbank oder im stillen Kämmerlein irgendwo bearbeitet werden, sondern ganz klar anwendungsorientiert ist und ganz, ganz viel Spaß macht.
Ja, wir haben ja so eine innere Uhr, habe ich gelesen. Und das kriegt man ja auch eigentlich beigebracht, glaube ich. Und diese innere Uhr, die ist ja vermutlich so ausgelegt, dass wir tagsüber wach sind und abends irgendwie schlafen. Und jetzt haben Sie gerade auch schon so ein paar Merkmale angesprochen, die dem natürlich so ein bisschen widersprüchlich sind oder entgegengehen. Und da ist natürlich Arbeit auch ein Teil davon. Welche Herausforderungen haben wir denn da mit unserer inneren Uhr?
Ja, vielleicht fangen wir mit der inneren Uhr einmal an. Man kann sich die innere Uhr vorstellen wie ein körpergebundener Terminkalender. Da steht alles drin, wann was am Tag stattzufinden hat. Und eines der ganz offensichtlichen Verhaltensweisen ist Schlafen und wieder aufwachen. Und das ist sehr verlässlich und das machen wir alle als Menschen und das wird eben maßgeblich über die innere Uhr gesteuert. Und diese innere Uhr, die gibt vor, wann wir abends müde werden. Und dann kommen noch verschiedene andere Prozesse mit rein, aber diese inneren Uhren sind uns angeboren und werden gestellt über das Licht, über das Tageslicht. Und wir haben diese starke Hypothese in dem Feld, dass das Sonnenlicht als der stärkste, wir nennen das dann den Zeitgeber, der Zeitgeber für die innere Uhr, dass das Sonnenlicht der stärkste Zeitgeber ist und immer war, weil es das einzig verlässliche Signal in der Umwelt ist, das vorhersehbar den nächsten Tag ankündigt. Und das ist eine der Geheimnisse oder Besonderheiten der inneren Uhr, dass sie uns erlaubt, Vorhersagen zu machen. Also der Körper bereitet sich auf Ereignisse vor, bevor diese Ereignisse eintreten. Und das passiert autonom. Beim Schlaf heißt das, dass sich der Körper oder das Gehirn, letztlich der ganze Körper, während der Schlafenszeit, während der letzten Stunden im Schlaf, stückweise darauf vorbereitet, dass gleich eine Wachperiode kommt. Also dann fängt das Cortisol an zu steigen, das Melatonin geht runter, die Körpertemperatur verändert sich. In der Antizipation, in der Vorhersage, gleich muss ich aus der Horizontalen in die Vertikale, weil das ist anstrengend. Und wenn man sich jetzt mal so vorstellt, ja, ich stehe zu einer Zeit auf, die vor meiner natürlichen Aufwachzeit liegt, also die während dieses Programms stattfindet, wo der Körper sich auf das Wachsein vorbereitet, wo das Cortisol noch nicht da ist, wo es hingehört und wo das Melatonin auch noch nicht da ist, wo es hingehört, dann wird ganz schnell klar, ja, dann klappt das mit dem Aufstehen auch nicht so richtig. Und das wissen eben alle, die mitten in der Nacht raus müssen, ob das jetzt Schichtarbeiter sind oder junge Eltern sind oder aus anderen Gründen. Wenn wir zu Zeiten aufstehen, die nicht unserer Biologie entsprechen, dann ist das Aufstehen schwieriger, mühsam und immer verbunden mit erhöhter Müdigkeit und Aufmerksamkeitsproblem und Leistungseinbußen. Und genauso ist es dann beim Zu-Bett-Gehen auch. Da gibt es auch wieder definierte Zeitpunkte, zu denen das Einschlafen gut funktioniert. Wenn ich zu früh ins Bett gehe, kann ich nicht einschlafen. Dann liege ich dort und bin wach und grüble vielleicht und mache mir Sorgen, dass ich nicht schlafe und halte mich dadurch dann vielleicht auch noch wach. Und dieses Programm, das ist uns in die Wiege gelegt. Und da unterscheiden wir uns als Menschen graduell. Es gibt eben Menschen, die da etwas früher dran sind und andere, die ein bisschen später dran sind. Und jetzt kommt aber der Lifestyle mit rein, weil diese inneren Uhren auf das Licht reagieren. Und weil je nachdem, was wir tun im Alltag, wir mehr oder weniger Licht haben, reagieren diese inneren Uhren darauf. Und da es eben viele Menschen gibt, die tagsüber drinnen sind weil sie da arbeiten und dort Dinge verrichten, dadurch relativ gesehen wenig Tageslicht haben, dann aber abends wiederum durch künstliche Beleuchtung sich wach halten, weil sie da dann noch Dinge tun möchten, Hobbys, sportliche Aktivitäten, Familienleben etc., die ich ja tagsüber nicht machen konnte, weil ich ja arbeiten war, dann reagiert die innere Uhr darauf und interpretiert dieses Licht als ein Signal für Tag. Das heißt, diese innere Uhr denkt, da ist Tag. Und wenn da Tag ist, das Signal Tag, ja, dann ist da irgendwie kein Platz für Schlaf. Und dann kommt es zu Konflikten, weil der Körper doch irgendwie in den Schlaf schalten möchte. Und dann entsteht eine Wechselwirkung zwischen unserer Entscheidung, was tun wir denn überhaupt über den Tag hinweg? Das liegt ja teilweise in unserer Hand, mehr oder weniger, und unserer Biologie. Und das ist das Spannende dabei, zu verstehen, ja, es ist eben nicht nur jetzt die Beleuchtung bei der Arbeit, sondern eben auch, was drumherum passiert. Und vor allem das, was morgens und abends passiert. Weil die inneren Uhren auf Licht morgens anders reagieren als abends.
Okay.
Also dasselbe Licht macht morgens was anderes als abends und in der Nacht sowieso. Und diese Wechselwirkung, die ist natürlich hochspannend. Und dann sind wir ganz schnell in der Anwendung. Wie müssen denn unsere Lebenswelten aussehen, um erholsamen Schlaf zu gewährleisten, um da eben nicht zwischenzufunkeln? Und da läuft eben bei uns Forschung und bei ganz vielen anderen Laboren Forschung, das im Detail rauszukriegen und daraus dann auch im Idealfall Ableitungen für die Praxis zu gewinnen.
Was passiert denn, wenn man sich dieser inneren Uhr einfach aufgrund von Arbeit nicht beugen kann? Also es wird halt, ich habe Nachtschicht. Wie reagiert der Körper da drauf?
Ja, es scheint so zu sein, wenn wir in die Daten schauen, dass sich die inneren Uhren nicht komplett nur in Teilen anpassen können an die Nachtschicht. Da gibt es sicherlich individuelle Unterschiede, das fällt manchen Menschen leichter als anderen, aber so richtig jetzt zum Nachtmensch werden, das sieht man in den Daten nicht. Das scheint nicht so zu sein. Und das spricht eben für die Hypothese, dass wir als Menschen tagaktiv sind, weil wir sehr visuell orientiert sind. Wir machen sehr viel über die Augen. Der Großteil der kognitiven Prozesse in unserem Gehirn sind visuell verankert. Und wir brauchen das Visuelle, um uns zu orientieren, um Nahrung zu finden, etc. Das ist Millionen von Jahren so eingeschleift. Also schon bevor es Menschen gab, ja. Millionen von Jahren. das ist bei uns erhalten geblieben. Und das hat eben zur Konsequenz, dass wir nachts, weil wir schlechter sehen, nachts, weil wir uns schlechter orientieren können, dort entsprechend dann unsere Ruhephasen haben. Und diese inneren Uhren haben sich daran angepasst. Und das lässt sich nicht so einfach umstülpen. Also das funktioniert nicht. Das ist mit hohem Aufwand in Teilen möglich, aber nicht konsequent. Und dann sieht man, wenn Menschen das konsequent machen, also wenn sie eben regelmäßig nachts arbeiten und das über Jahre hinweg, dann sehen wir in den Daten, also große epidemiologische Untersuchungen in vielen, vielen Menschen und das ist auch egal, ob die jetzt in Australien, in Amerika oder in Europa gemacht sind, die Untersuchungen. Das ist immer das gleiche Bild, dass wir sehen, das, was als erstes auftritt, sind die Schlafprobleme, dass die Menschen Probleme haben, tagsüber vor allem zu schlafen, dass sie auch chronische Schlafprobleme entwickeln können, dass sie auch dann, wenn sie keine Nachtschichten machen, auch in den Nächten nicht mehr richtig schlafen können. Und das geht immer einher oder schnell einher mit Gemütsstörungen, also auch depressiven Verstörungen, Angsterkrankungen bis hin dann zu physiologischen Erkrankungen, dass der Stoffwechsel darunter leidet, dass die Immunabwehr darunter leidet und Herz-Kreislauf-Probleme entstehen bis hin, und das ist ein ganz heißes Thema, bis hin zu dem Verdacht, dass Schichtarbeit, die innere Uhr durcheinander bringt, auch an der Entstehung von Krebs mitverantwortlich ist. Und das ist etwas, was man nach Jahren der Exposition sieht. Das ist nicht nach dem ersten Jahr. Aber das ist immer das gleiche Bild. Und es gibt keine, das ist vielleicht dabei wichtig zu verstehen, es gibt keine spezifische Erkrankungen, die durch diese Rhythmusstörungen verursacht werden. Es gibt keine spezifische Erkrankung, die wir nur bei Schichtarbeitern sehen, sondern es sind ganz herkömmliche Volkskrankheiten, die man dort sehen kann, die aber Jahre früher auftreten, in erhöhter Zahl.
Okay. Ja, und, also wie so ein Katalysator.
Ja, genau, wie so ein Beschleuniger. Ja. Also man kann in Anführungsstrichen sagen, dass Schichtarbeit zu früherem oder schnellerem Altern führt. Also es sind, wenn man sagt, das sind eigentlich Alterserkrankungen, die früher auftreten, ja, dann kann es sein, dass wir dadurch schneller altern.
Ja.
Und das will man natürlich vermeiden. Das heißt, man versucht Wege zu finden, wie man trotz Notwendigkeit für Schichtarbeit, und wir können ja nicht ohne Schichtarbeit in vielen Bereichen, in manchen kann man diskutieren, aber in vielen Bereichen geht es nicht ohne, dann muss man eben den Menschen helfen, dass sie dort möglichst gesund durchkommen.
Und jetzt haben Sie schon gesagt, in manchen Bereichen geht es nicht ohne Schichtarbeit. Ne? Alles, was eben auch Gesundheitsberufe sind, aber natürlich auch Berufe im Bereich der Polizei. Ne? Die können wir Polizei und Krankenhaus nicht dicht machen. Was können Arbeitgeber und natürlich dann auch aus Arbeitsschutzsicht dazu beigetragen werden, dass dieser Prozess weniger vielleicht dann auch auf die Gesundheit der Mitarbeiter schlägt?
Eine Möglichkeit zur Gestaltung gesunder Schichtarbeit, und es ist schon ein Paradox in sich, eigentlich würde man sagen, man muss die Schichtarbeit abschaffen. Jetzt können wir das in vielen Fällen nicht. Da muss man schauen, dass man die Exposition, also die Häufigkeit einfach runterfährt. Die Empfehlungen sind ganz klar, nicht mehr als 3 Nachtschichten hintereinander. Die Dauernachtschicht wird nicht empfohlen. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick, dass man denkt, na gut, da ist vielleicht jemand alleinstehend und könnte das doch wunderbar hinbekommen, Dauernachtschicht zu machen und will das vielleicht auch sogar. Aber die Daten sprechen dann doch eine andere Sprache.
Okay. Also es ist nicht so, dass man sich gewöhnt. Hätte ich jetzt auch so intuitiv gedacht, ne? Wenn man sich dran gewöhnt, aber das hilft an der Stelle nicht. So wenig wie möglich.
Nee, Gewöhnung funktioniert anders. Da spielen uns unsere Gehirne einen Streich. Mhm. Ja, wir haben oft als Menschen das Gefühl, dass wir uns an etwas gewöhnen, weil wir gewisse Konsequenzen nicht mehr so wahrnehmen oder sie durch bestimmte Verhaltensweisen maskieren oder betäuben oder ausschalten. Aber die Daten sprechen da ganz eindeutig, dass es nicht zu einer Gewöhnung kommt, die gesundheitsverträglich ist. Also selbst wenn es sich gut anfühlt, leidet die Gesundheit trotzdem. Und es ist so ein schleichender Prozess, der nicht sofort einsetzt. Und was eine der Erkenntnisse dabei ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem akuten und einem chronischen Zustand. Was heißt das? Wenn ich akut mal eine Nacht oder 2 Nächte nicht schlafe, aus welchen Gründen auch immer. Jugendliche sind da ganz weit vorne, da sind wichtige Feiern, die gemacht werden müssen, da sind irgendwelche besonderen Treffen. Alles prima. Ja, ganz wichtig für die Sozialisierung.
Ja.
Wenn ich mal eine Nacht oder 2 nicht schlafe oder nicht richtig schlafe, ist kein Problem. Das kann man auch messen, das ist auch nicht gut für den Körper, aber das holt der Körper wieder auf. Wenn ich das aber regelmäßig mache, über Monate, über Jahre hinweg, dann sehen die Folgen anders aus. Und akuter Schlafmangel, also mal 1 oder 2 Nächte nicht geschlafen, ist eben nicht dasselbe, dann multipliziert, wenn ich das über Monate oder Jahre mache. Der Körper reagiert anders darauf. Und wenn wir eins wissen aus der Chronobiologie, dann ist das, dass unsere Körper Regelmäßigkeit brauchen. Also nicht jeden Tag das Gleiche, nicht so wie bei, gab mal diesen Film vor vielen Jahren, täglich grüßt das Murmeltier, da wo sich jeder Tag identisch quasi repliziert. So muss das nicht sein, aber wir sollten auch nicht zu große Abweichungen haben. Und bei Schichtarbeit haben wir die eben. Wenn es gerade an rollierende, rotierende Systeme geht, dann kommt der Körper da kräftig durcheinander. Und dann versucht man zumindest den stärksten Störfaktor, also die Nachtschicht, möglichst reduziert einzusetzen. Also nicht mehr als 3 Nachtschichten hintereinander. Und dann kommen Dinge rein, dass die Erholungszeiten gewährleistet müssen. Auch das ist nicht überall der Fall. Mhm. Wenn ich dann 3 Nachtschichten gemacht habe, dann gehören da mindestens 2 freie Tage da rein. Dahinter.
Okay.
Und der erste freie Tag ist nicht der Tag, an dem ich aus der Nachtschicht komme. Teilweise wird der mitgezählt.
Ja,
dann komme ich
dann
morgens um 6 aus der Nachtschicht und dann ist das schon mein erster freier Tag. So, nee, der kommt ja noch oben drauf. Ich weiß, das bringt viele Betriebe an Grenzen, weil Personal nicht da ist. Nur wir reden ja jetzt erstmal über die Fakten. Ja? Wie sieht denn die Datenlage aus? Und was sind die Empfehlungen? Also die Ruhezeiten einhalten. Dann, wenn rotiert wird, vorwärts. Das heißt, von der Frühschicht in die Spätschicht, in die Nachtschicht. Dann frei. Und dann wieder in die Frühschicht.
Okay.
Und nicht andersrum, weil sonst sind die Ruhezeiten, wir haben ja gesetzlich da 11 Stunden zwischen Arbeitsende, Arbeitsanfang, die gelegt werden müssen, sonst sind die Ruhezeiten zu kurz.
Ja.
Und dann, und jetzt wird's noch individueller, und das ist sicherlich eine Herausforderung für Betriebe, wenn sie nicht so viele Mitarbeitende haben. Aber dann sagen wir, ja, man kann ja auch mal schauen, ob die innere Uhr vielleicht mithilft, weil es gibt eben Menschen, die besser mit der Nachtarbeit zurechtkommen als andere.
Mhm.
Es gibt Menschen, die sind eher in der Lage, nachts zu arbeiten oder länger wach zu bleiben, vielleicht sogar kürzer zu schlafen. Ja, also wir wissen einmal, dass die innere Uhr ein zeitliches Programm vorgibt, wann Menschen schlafen. Manche schlafen früher, manche schlafen später.
Ja.
Es variiert mit dem Lebensalter und eben den Umständen. Und dann gibt es darauf aber auch nochmal darunter quasi gelegt oder da drauf, je nachdem wie man will, die Schlafdauer, die sich auch nochmal unterscheidet. Und das hat jetzt nichts mit dem Früh- oder Spätschlafen zu tun. Das ist nochmal ein anderes Programm. Also ich kann sehr früh meine Schlafperiode haben und Kurzschläfer sein oder Langschläfer sein, genauso wie wenn ich später dran bin. Das wird oft durcheinander geworfen, das sind aber 2 Paar Schuhe. Und wenn ich zu jemandem gehöre, der gut lange wach bleiben kann und nicht so viel Schlaf braucht, der vielleicht mit 6 Stunden auskommt, dann kann das gut funktionieren, dass ich in der Nacht arbeiten kann. Dann muss ich aber, und das ist ein großes Aber, ich muss auch dafür sorgen, trotzdem dafür sorgen, dass, wenn ich dann schlafe, dass ich erholsam schlafen kann. Mhm. Und hier kommt noch eine, ja, wahrscheinlich die größere Herausforderung. Also Menschen nachts wach halten, das können wir als Gesellschaft, aber dafür sorgen, dass sie dann tagsüber schlafen können. Das ist nochmal eine andere Ansage. Das hat soziale Ursachen, weil es ist einfach laut da draußen, im Gegensatz zu nachts, ne, tagsüber, dann kann man nicht so gut schlafen. Wenn die Autos fahren, wenn der Lieferverkehr unterwegs ist, je nachdem, wo Menschen wohnen, ist es unterschiedlich laut auf den Straßen. Es ist hell. Mhm. Nicht alle Schlafzimmer sind dann dunkel genug, um ausreichend schlafen zu können. Es ist tagsüber wärmer als nachts. Die Temperatur spielt eine große Rolle dabei. Und unsere Biologie, weil die wiederum über die innere Uhr gesteuert dafür sorgt, dass wir tagsüber wach sind. Die inneren Uhren sorgen dafür, eine Vorhersage zu machen, was als nächstes passiert. Und sie tun das, indem sie das Gehirn wach halten.
Mhm.
Und ab einem gewissen Zeitpunkt abends wird eben dieses Wachhalteprogramm abgeschaltet und dann schlafen wir. Und das passiert über Körpertemperatur und diverse Neurotransmitter und Hormone, dass das Gehirn wach bleibt, aufmerksam bleibt. Und dann ist es sehr schwer zu schlafen.
Ja.
Also wenn Menschen versuchen, tagsüber zu schlafen, dann können viele das, weil wir wissen, dass viele Menschen sowieso nachts zu wenig schlafen. Und Schichtarbeiter können das auch, die können tagsüber schlafen, aber nicht so lang, nicht so erholsam.
Mhm.
Und es ist auch noch ein Fragezeichen dahinter, beziehungsweise wissen wir das, aber da muss man immer das Fragezeichen stellen, sind denn 8 Stunden Schlaf oder 7 Stunden Schlaf nachts, wenn ich nachts 7 Stunden oder acht Stunden schlafe, ist das das Gleiche, als wenn ich tagsüber 7 oder 8 Stunden schlafe? Und die Antwort ist nein.
Okay.
Es ist nicht das Gleiche. Ja, weil ganz andere Programme ablaufen im Körper, die nachts stattfinden, die tagsüber einfach nicht stattfinden. Also nur zu sagen, ja, ich schlafe dann ja tagsüber, hilft eine ganze Menge, ist aber nicht eins zu eins die Lösung, um Nachtschicht abzufangen. Und das ist so die Oberfläche, an der man jetzt aktiv ist und versucht da einen gesunden Mittelweg zu finden. Mhm. Also ich muss einmal die Exposition runterfahren, weniger Nachtschichten machen, dann aber auch dafür sorgen, wenn geschlafen wird, dass dieser Schlaf irgendwie erholsam ist. Und das ist mitnichten trivial.
Ja, was können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen was auch zur Gestaltung der Nachtschicht bezogen vielleicht auch auf Licht und andere Faktoren sagen? Also was können wir denn vielleicht auch als Arbeitsschützer noch dazu beitragen, dass so eine Nachtschicht irgendwie erträglich wird? Mhm. Also da haben wir sicherlich ja vermutlich auch Einflussfaktoren. Ne?
Ja, definitiv. Und da läuft auch ganz viel Forschung, um herauszufinden, bleiben wir bei dem Licht, wie muss das Licht denn gestaltet sein, damit nach der Nachtschicht ausreichend geschlafen werden kann, dass die innere Uhr nicht zu stark durcheinander gerät, dass ich aber auch während der Nachtschicht nicht zu müde werde, auch da wach bleibe, aufmerksam bleibe. Und wir haben immer einen Kompromiss mit dem visuellen System, weil ich muss die Beleuchtung ja zumindest so gestalten, dass ich sehe, was ich tue. Mhm. Und da unterscheiden sich die Arbeitsplätze sicherlich. Wenn ich mit Menschen arbeite oder wenn ich im Sicherheitsbereich arbeite, wenn ich mit elektrischen Geräten, mit Maschinen arbeite, wenn ich Feinarbeiten machen muss, wenn ich mit irgendwelchen kleinen, wie auch immer gearteten, kleinen Teilen arbeite, da muss die Beleuchtung ausreichend sein, damit ich meine Arbeit gut machen kann. Und das ist immer ein Kompromiss, dann zu sagen, naja, es darf aber nicht wiederum zu hell sein, damit es die innere Uhr nicht durcheinander bringt. Und dann wissen wir, ja, Moment, hell ist das eine, dann kommt aber die Lichtfarbe noch mit rein. Die spektrale Verteilung, da wissen wir zum Beispiel, dass das blaue Licht, also das, was wir als blaues Licht wahrnehmen, besonders relevant ist. Und wenn man dieses Licht rausfiltert, dann kann man der inneren Uhr einen Gefallen tun, dann ist die Wirkung von dem Licht nicht mehr ganz so extrem.
Ah, okay.
Ja, muss man aber wieder gucken, naja, nicht, dass ich jetzt das visuelle System dadurch beeinflusse, weil mir irgendwelche Farben fehlen und ich jetzt irgendwelche Farbdiskriminierung nicht mehr machen kann. Ja, das ist für alle, die so Elektriker oder so, ist das ein Problem, wenn sie dann irgendwelche Farben nicht mehr auseinanderhalten können. aber das funktioniert. Also weniger Blauanteile in der Nacht, bis gar keine Blauanteile. Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze, je nachdem, was möchte ich erreichen. Möchte ich erreichen, dass Menschen nach der Nachtschicht gut schlafen können, dann wäre eine Möglichkeit, zu Beginn der Nachtschicht die Lichtintensität hochzufahren, um Wachheit zu erzeugen und den Körper so ein bisschen in die Nacht reinzuschieben. Dann aber in der zweiten Nachtschichthälfte runterfahren mit dem Licht, dimmen, damit dann der Übergang in den Tagschlaf möglichst gewährleistet ist. Das ist ein Ansatz.
Ja.
Wenn ich Menschen anpassen möchte an die Nachtschicht, an mehrere Nachtschichten hintereinander, ja, dann brauche ich mehr Licht in der Nacht. Dann muss ich das länger fahren. Also es gibt keine Lösung von der Stange. Ja, wir sind von den Erkenntnissen so weit, dass wir sehr individuell herangehen können.
Mhm.
Und das wird sicherlich auch notwendig sein, weil die Frage ist immer, welche Tätigkeiten müssen gemacht werden? Was sind denn die Arbeitstätigkeiten und was ist das Ziel?
Ja.
Möchte ich eine Anpassung an die Nachtschicht oder möchte ich das nicht? Die Empfehlung geht in die Richtung, besser nicht anpassen. Mhm. Ja, besser so einen Kompromiss machen. Also vorsichtig mit dem Licht. Hat aber zur Folge, wenn ich die erste Nachthälfte hell mache und die zweite Nachthälfte ein bisschen dunkler mache, dann kann es eben passieren, dass meine Mitarbeitenden, wenn sie nach Hause fahren, sehr müde sind. vielleicht noch müder sind, als wenn ich es entsprechend hell gemacht hätte zum Ende der Nachtschicht. Also muss ich aufpassen bezüglich Wegeunfälle, wenn sie nach Hause fahren. Also ich kenne Betriebe, da fahren die Mitarbeitenden dann mit dem Taxi nach Hause. Jetzt kann man sich wieder unterhalten, ja, was macht denn der Taxifahrer? Weil der muss das ja auch hinkriegen. Ja, also so ganz kommt man nicht raus aus der Nummer. Irgendwann haben wir vielleicht alles, vielleicht ist das irgendwann alles selbstfahrende Vehikel und dann sind wir da fein raus, aber noch sind wir da nicht. Also es ist ein Kompromiss. Man kann mit Licht eine ganze Menge machen. Ich muss wissen, wo möchte ich hin? Möchte ich jemanden anpassen oder nicht? Möchte ich Verschiebung vermeiden oder nicht? Und dann muss ich wissen, ja, was ist das denn für ein Mensch? Zählt er eher zu den früheren Schläfern oder eher zu den späteren? Weil das wiederum sehe ich an der inneren Uhr und danach muss ich entscheiden, wann diese Person das Licht bekommt. Und da jetzt wird es nämlich individuell, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine Werkshalle und da sind ganz viele verschiedene Menschen, ganz viele verschiedene Schlafcharakteristika da drin. Ja, wie gehe ich denn dann vor? Wann muss ich denn dann? Und da muss eben noch viel Forschung passieren. Aber dann gibt es auch individuelle Lösungen über Lichtbrillen oder arbeitsplatzbezogene Beleuchtung. Da muss es vielleicht gar nicht die ganze Halle sein. Oder man kann überlegen, ob es so Lichtboxen gibt. Da holt man sich eine Lichtdusche. Ja, so wie man sagt, ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Ich hole mir mal meine Lichtdusche irgendwo oder so. Okay. Ja, dann kann man das so punktuell setzen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und da läuft auch noch ganz viel Forschung. Wir sind als Wissenschaftsfeld der Chronobiologie sind wir sehr gut, den 9-to-5-Bereich verstanden zu haben. Also was passiert tagsüber und für reguläre Mitarbeitende in Büroumwelten, die nachts schlafen, das ist sehr gut verstanden. Schichtarbeit ist weniger, ja, ich will nicht sagen weniger gut verstanden, aber es ist immer noch eine harte Nuss, weil es so viele unterschiedliche Schichtarbeitsarten und Systeme da draußen gibt, wo man eben sehr genau hinschauen muss, was ist die Tätigkeit, wie ist das Arbeitsumfeld, was kann man überhaupt machen? Sitzen die Menschen an Arbeitsplätzen oder laufen die rum? Verlassen die Gebäude? Sind die irgendwo da draußen in der Welt unterwegs? Ja, die Rettungsdienste oder so? Und da kann man keine Lösung von der Stange anbieten. Vom Grundprinzip her ja, in der Umsetzung dann oftmals nicht. Und nochmal der Hinweis, es hört bei der Arbeit nicht auf. Es kommt dann auch darauf an, wie ist die Licht, die Lichtexposition drumherum. Was machen Menschen denn drumherum? Und ich muss dann auch zu Hause dafür sorgen, dass ich meine Lichtexposition so gestalte, dass ich dann entsprechend schlafen kann, um ja dann wiederum auch möglichst ausgeschlafen wieder in der nächsten Schicht zu erscheinen.
Yeah.
Und diese Verantwortung, das ist etwas, was zu Beginn jedes Projektes klar kommuniziert werden muss, was wir aus Arbeiten mit Berufsgenossenschaften, Versicherungsträgern etc. Immer wieder auch betonen, was ganz klar vermittelt werden muss, ist die Haftung, aber zumindest die Mitverantwortung desjenigen, der den Arbeitsplatz zur Verfügung stellt und gestaltet, ja, die Verantwortung, wie der Schlaf aussieht, der Person außerhalb der Arbeitszeit und natürlich auch des Individuums, des einzelnen Mitarbeitenden zu Hause, wie ist die Gestaltung dort, wiederum meinen Schlaf zu gestalten, um dann wiederum fit bei der Arbeit zu sein.
Ja,
also diese Erkenntnis, die Beleuchtung bei der Arbeit hat einen Einfluss, wie ich schlafe. Die Beleuchtung bei der Arbeit hat einen Einfluss darauf, wie ich schlafe. Das ist eine Verantwortung an den Arbeitgeber.
Ja.
Und wenn das nicht adäquat geregelt ist, dann ist der Schlaf gestört. Und wenn der Schlaf gestört ist, dann ist irgendwann die Gesundheit gestört und die Leistungsfähigkeit gestört. Ja. Also die Verantwortung liegt dann nicht alleine bei der Person zu Hause.
Ja.
Auch aber nicht alleine. Und das ist etwas, was den Arbeitsschutz jetzt bezüglich der Chronobiologie oder der Licht Gestaltung unterscheidet von anderen Bereichen des Arbeitsschutzes, die sich wesentlich besser abgrenzen lassen auf den Arbeitsplatz.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist in allen anderen Bereichen deutlich, deutlich anders, ne, wenn es um die Exposition geht. Ja.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele Impulse drin und vor allen Dingen auch sowohl für jeden Einzelnen. Ne, ich selber schon jetzt viele, viele Jahre her auch mal in der Aushilfe ein paar Nachtschichten gearbeitet und auch regelmäßig dort, aber auch lange, lange her und auch in einer Phase, wo ich noch sehr jung war, wo das, glaube ich, auch deutlich besser wegsteckbar ist. Aber wir haben halt das Thema der Nachtschicht, ne? Und ich glaube, für uns als Arbeitsschutz auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, da ein Auge mit drauf zu halten. Und was ich jetzt besonders schön finde, was Sie gesagt haben, ist, dass wir eben auch über die Gestaltung von Bedingungen, wie zum Beispiel das Licht, einen großen Einfluss darauf haben, wie gut kommt jemand am Ende des Tages mit zurecht. Und auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, fand ich immer mal auch drauf zu schauen und zu prüfen, brauchen wir Nachtschicht? Brauchen wir die wirklich oder lässt sich das vielleicht auch in anderer Art und Weise gestalten? Mhm. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Forschung und vor allen Dingen auch, das hatten Sie so schön gesagt, bei Forschung, die anwendbar ist, ne, für Berufsgenossenschaften, Unternehmer und den Arbeitsschutz. Und ja, freue mich, wenn wir uns vielleicht das nächste Mal oder noch ein weiteres Mal im Podcast sehen zu einem weiteren Thema oder zu weiteren Erkenntnissen. Dankeschön.
Sehr gerne, Frau Ganske. War mir ein Vergnügen. Danke für die Plattform und einen lieben Gruß an alle da draußen. Passen Sie auf sich auf. Und da kommen noch ganz viele Erkenntnisse und mehr. Es lohnt sich, über das Thema nachzudenken. Zeit und die Chronobiologie.
Dankeschön. Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.